Hola. Folgendes steht heute auf der Speisekarte. Ich habe nur drei Punkte, weil es ist ja Ferienzeit und wir wollen ja alle raus in die Sonne. Hoffnung, Psalm 22 und dann fasse ich schon zusammen. Also es wird kurz. Hoffnung, darüber möchte ich gern sprechen. Und ich habe euch dazu einen Vers mitgebracht. Aus Matthäus 27, aus dem Neuen Testament. Ich lese den nach der Übersetzung Basisbibel. Die mag ich gern, die kann ich nur empfehlen. Die liegt auf meinem Schreibtisch auf Arbeit. Und neulich kam da ein Kollege vorbei und hat die gesehen und sagt so: Basisbibel, gibt es dazu auch noch eine Erweiterung oder so? Ich habe gesagt: Nee, Franz, es steht alles drin da. Also, Basisbibel, Hoffnung. Um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum Hoffnung in diesem Satz? Jesus spricht den kurz vor seinem Tod. Wir befinden uns also an Karfreitag, eigentlich in der dunkelsten Stunde der Menschheitsgeschichte. Gott stirbt. Verurteilt wurde Jesus vor ungefähr 2000 Jahren in Jerusalem, unschuldig und verurteilt eigentlich durch das Beste, was die Menschheit damals an Rechtssystemen zu bieten hatte. Das römische Rechtswesen, ihr kennt das im Zweifel für den Angeklagten, und das jüdische Moralsystem. Das jüdische Gesetz. Beides zusammen prägt unser Rechtswesen bis heute. Eigentlich das Beste, was die Menschen hatten. Und das verurteilt den unschuldigen Gott. Und Gottes letzte Worte am Kreuz lauten: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Theologe John MacArthur schreibt dazu, ich zitiere das: Am Kreuz erlitt Jesus den ganzen Jammer des Gottverlassenseins, weil Gottes Zorn auf ihm als Träger der Sünde niederging. Am Kreuz erlitt Jesus den ganzen Jammer des Gottverlassenseins, weil Gottes Zorn auf ihn als Träger der Sünde niederging. Ist das so? Hat Gott der Vater seinen Sohn verlassen? Und welche theologischen Konsequenzen hätte das? Gibt es vielleicht eine Maximalgrenze an Sünde, die Gott nicht mehr ertragen kann, sodass er dann den Sünder verlassen muss? Kann Gottes Liebe den Sünder nicht erreichen? Ist Gott da eingeschränkt? Oder am schlimmsten, stehe ich selber im Moment meiner größten Sünde alleine da? Ihr merkt schon, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube auch nicht, dass Jesus von Gott verlassen war im Augenblick seines Todes. Und ich sage euch, warum ich das denke. Welche Worte spricht Jesus da? Matthäus überliefert die in seinem Bericht im Original. Er setzt in seinen griechischen Text diese originalen Worte ein: Eli, Eli, lema sabachthani. Eli ist hebräisch für mein Gott und lema sabachthani ist aramäisch, das ist so die damalige Volkssprache. Warum hast du mich verlassen? Und wir werfen mal einen kurzen Blick auf die Hörer von Jesus. Ich hatte schon gesagt, Jesus vor 2000 Jahren in den damaligen römischen Provinzen Galiläa und Judäa und seine Hörer waren in aller Regel Juden. Ein großer Teil der männlichen jüdischen Bevölkerung dieser Zeit konnte lesen und kannte die jüdischen Schriften, also unser heutiges Altes Testament. Zum Teil kannten die das auswendig. Allgemein kann man sagen, was die Bildung betrifft, waren die Juden damals den umliegenden Völkern weit voraus. Also seine Hörer kannten die Texte und Jesus sagt nicht einfach irgendeinen Satz, sondern Jesus zitiert hier die jüdischen Schriften. Er zitiert den Beginn von Psalm 22. Psalmen waren oder sind wie eine Art Ansammlung von Liedern mit geistlichem Inhalt, zum Teil älter als 3000 Jahre, also zu Lebzeiten Jesu auch schon älter als 1000 Jahre, von ganz verschiedenen Autoren und wurden zur Zeit Jesu wie in so einer Art Sprechgesang auch überliefert. Seine Hörer, die Juden, kannten auch diese Lieder auswendig, zu einem großen Teil. Und wenn dort in Judäa jemand den Beginn eines Liedes zitiert, dann konnten sich die Juden auch an den Rest des Liedes erinnern, weil sie das auswendig kennen. Das funktioniert auch heute noch. Wir können das mal kurz verifizieren. Beispiel, ich singe jetzt die erste Zeile eines Liedes und ihr singt dann den Rest weiter, okay? Wir üben das mal. Einigkeit und Recht und Freiheit. Sehr gut. Zweiter Versuch. Großer Gott, wir loben dich. Sehr gut. Und es funktioniert sogar mit nur einem einzigen Wort. Ich beweise es euch. Atemlos. Sehr gut. Also das funktioniert auch heute. Nur ganz wenige Worte. Zum Teil nur ein einziges Wort. Und der gesamte Inhalt des Liedes wird euch präsent. Und ihr seht die Helene Fischer vor euch. Und die Hörer Jesu hören den Satz. Sie hören Jesu Satz. Und wissen, was er zitiert. Matthäus überliefert noch ein paar römische Soldaten, die ringsum stehen und das nicht verstehen und von Elia sprechen. Die Juden haben das verstanden. Nach jüdischer Tradition macht sich der Beter in dem Moment auch den gesamten Inhalt des Psalms zu eigen. Die letzten Worte von Jesus am Kreuz waren also der Psalm 22. Und dieser Psalm ist ein bisschen was Besonderes, der enthält mehrere Aspekte, die schon auf den Tod Jesu hindeuten, obwohl er viel älter ist. Man nennt ihn deshalb einen sogenannten messianischen Psalm, also ein Lied, was schon auf den Messias hindeutet. Diese Aspekte finden sich in der Geschichte der Kreuzigung wieder. Ein paar Beispiele habe ich rausgesucht. Das ist jetzt das Zitat aus dem Psalm. Der Beter betet: Ich werde von allen ausgelacht und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, lacht höhnisch und schüttelt den Kopf. Ist das der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt? Dann soll der Herr ihn doch retten. Wenn der Herr ihn so sehr liebt, soll er ihn auch befreien. So ähnlich läuft das auch zur Kreuzigung Jesu ab. Wir können das nachlesen im Neuen Testament. Ein anderes Beispiel ist der Vers 17. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Durch die Handgelenke und die Füße hat Jesus die Nägel getrieben bekommen. Ein drittes Beispiel, der Vers 19. Sie teilen meine Kleider unter sich auf und würfeln um mein Gewand. Auch das findet sich dann in der Kreuzigungsgeschichte wieder, wo die römischen Soldaten um Jesu Gewand würfeln. Aber ganz unabhängig davon, wenn Jesus als letzte Worte vor seinem Tod diesen Psalm zitiert, dann, denke ich, tun wir gut daran, uns diesen Psalm ein bisschen näher anzuschauen, denn wir dürfen uns diesen Psalm zum Vorbild machen. Das würde ich gern mit euch machen. Das ist der ganze zweite Punkt, Psalm 22. Ihr kennt es schon von mir. Jetzt wäre es eine gute Gelegenheit, nochmal aufzustehen. Alle. Und sich kurz zu lockern, dass wieder Blut durch das Gehirn fließt. Also mal kurz schütteln und Schritt nach rechts, Schritt nach links. Ihr könnt euren Nachbarn schütteln. Und das reicht auch wieder. Und jetzt könnt ihr euch wieder setzen. Ihr seid alle gestreckt. So, wir beginnen mit Vers 1. Für den Chorleiter, ein Psalm Davids, zu singen nach der Melodie Eine Hirschkuh in der Morgendämmerung. Das ist wie so eine Art Einleitung. Die meisten Psalmen haben das in so einer Form. Das sind wie so eine Art Melodieanweisungen. Wir können das heute nicht mehr verstehen, weil wir die Melodien nicht mehr kennen. Die sind irgendwie verloren gegangen. Also niemand kennt die Melodie Eine Hirschkuh in der Morgendämmerung. Psalm 22, Vers 2 bis 3. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern und hörst meine Hilferufe nicht? Jeden Tag rufe ich zu dir, mein Gott, doch du antwortest nicht. Jede Nacht schreie ich zu dir, doch ich finde keine Ruhe. Das ist mal ein Gebetseinstieg. Gott verlassen. Tag und Nacht zu Gott rufen ohne Antwort. So fern. Diese Worte setzen so ein bisschen den Ton für den Rest des Psalms. Hier geht es jemandem richtig schlecht. Und vielleicht kennst du diese Frage: Wo bist du, Gott? Wo bist du? Was ich erstaunlich finde, ist, selbst in diesem bitteren Klagen wendet sich der Beter an Gott. Gott bleibt der Ansprechpartner. Trotzdem. Und das wird noch verstärkt durch die Verse 4 bis 6. Und doch bist du heilig. Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut und da hast du sie befreit. Du hast ihre Hilferufe gehört und sie gerettet. Sie haben dir vertraut und wurden nicht enttäuscht. Und doch, trotzdem. Bitterste Klage über Gottes Schweigen und trotzdem. Mir wurde mal gesagt, in den schlimmsten Situationen gibt es für Christen eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine wäre, Gott loslassen und den Glauben hinwerfen. Und das andere wäre, sich an Gott klammern, den Glauben vertiefen und verstärken. Meine Mama selber stand auch vor der Wahl, als sie vor 3 Jahren zur Witwe wurde. Und sie hat den zweiten Weg gewählt und ist heute wieder eine lebensfrohe, starke Frau. Woher hat der Autor des Psalms dieses Vertrauen? Zunächst mal schaut er auf die Geschichte. Und das wäre vielleicht so ein bisschen eine Antwort, die ich geben kann auf die Fragen, die Reinhard formuliert hat am Anfang, beziehungsweise eine Antwort, die der Psalmist geben kann. Der Beter schaut auf die Geschichte seines Volkes, auf die Geschichte der Israeliten. Gott, du hast uns doch auch früher geholfen. Und er erinnert sich selbst und er erinnert Gott an Gottes Handeln in der Vergangenheit. Ich selber mache das so, dass ich mir manchmal Erlebnisse mit Gott in so ein kleines Buch aufschreibe, weil ich doch ziemlich vergesslich bin, um mich irgendwann vielleicht mal daran erinnern zu können, was Gott getan hat. Also Hoffnung aufgrund der Vergangenheit. Aber es geht zurück in die eigene Situation des Beters. Wir sind in Vers 7. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ich werde von allen ausgelacht und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, lacht höhnisch und schüttelt den Kopf. Ist das der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt? Dann soll der Herr ihn doch retten. Wenn der Herr ihn so sehr liebt, soll er ihn auch befreien. Also nicht nur Gottverlassenheit, sondern öffentliche Demütigung. Nach dem Tiefpunkt kommt nochmal ein tieferer Tiefpunkt. Vielleicht erinnern sich die Fußballfans an das Interview von Rudi Völler mit Waldemar Hartmann. Tiefpunkt und noch tiefer. Naja, ist egal. Könnt ihr mal nachgucken. Also nach dem Tiefpunkt wird es noch tiefer. Spott. Gerade auch über den Glauben. Was soll ich sagen? Dem Beter ging es so richtig schlecht. Die Bibel ist da auch realistisch genug, das mitzuteilen. Da wird nichts beschönigt. Doch du, Herr, wieder dieses Doch. Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du ließt mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Von Mutterleib an bist du bereits mein Gott. wieder Erinnerung an die Geschichte. Diesmal an die eigene Geschichte. Vorher hatten wir die Geschichte des Volkes, jetzt die persönliche Geschichte. Und der Fokus liegt hier voll auf der Mutter. Inzwischen kann ich bestätigen, jedenfalls in den ersten Lebensmonaten, da kann ringsrum das Haus in Flammen stehen. An der Brust der Mutter geht es dem Baby gut. Da ist alles in Ordnung. Und auch hier erinnert der Psalmist Gott und gleichzeitig sich selbst an die Vergangenheit. Was aber auch auffällt, der Beter scheint Gott von Kind auf zu kennen. Und trotzdem erlebt er ein Gefühl der Gottverlassenheit. Mit der Muttermilch den Glauben aufgesogen und trotzdem Gott verlassen. Es scheint, dass ein Leben mit Gott keine Garantie ist, sich nicht Gott verlassen zu fühlen. Dass ein Leben mit Gott keine Garantie ist, auf der Sonnenseite zu stehen. Eigentlich eher im Gegenteil. Ich finde immer ein schönes oder schreckliches Beispiel ist, dass die Jünger Jesu, die Zwölf, der Zwölferkreis, allesamt gewaltsam gestorben sind. Für Christen ist eigentlich das Gegenteil eher die Regel. Also das Gegenteil der Sonnenseite. Vers 12. Entferne dich jetzt nicht von mir, denn die Not ist nah und keiner ist da, der mir hilft. Meine Feinde umringen mich wie eine Herde Stiere, wie wilde Stiere umzingeln sie mich. Kein Helfer und keine Hilfe in Sicht. Und jetzt beschreibt der Beter in den nächsten Versen seine Not in total plastischen, dramatischen Bildern. Gleichzeitig sind sie natürlich auch ein herausragendes Beispiel hebräischer Poesie. Auch vor 3000 Jahren konnten die Leute schon richtig dichten. Aber der Fokus liegt auf der Angst. Ich lese ab Vers 13. Wie ein brüllender Löwe greifen sie ihre Beute an und kommen mit aufgerissenem Maul auf mich zu. Mein Leben ist ausgeschüttet wie Wasser und meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Inneren wie zerschmolzenes Wachs. Mein Körper ist ausgetrocknet, wie eine Scherbe aus Ton. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gestoßen und wie tot liegen lassen. Wie ein Rudel Hunde umkreisen mich meine Feinde und eine Rotte von Bösen treibt mich in die Enge. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Alle meine Knochen kann ich zählen. Meine Gegner sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich auf und würfeln um mein Gewand. Also die Kurzfassung wäre Angst. Angst und fix und fertig. Aber du, Herr, entferne dich nicht von mir. Du bist meine Stärke. Komm mir schnell zu Hilfe. Rette mich vor einem gewaltsamen Tod und beschütze mein kostbares Leben vor diesen Hunden. Entreiße mich aus dem Rachen des Löwen und rette mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere. Jetzt erst kommt die eigentliche Bitte an Gott. Eine ziemlich lange Vorrede für eine Bitte. Auf Arbeit hätte ich wahrscheinlich längst unterbrochen und hätte gesagt, was willst du eigentlich? Und der Beter nimmt sich viel Zeit vorher. Was sagt uns das? Ich schlage zwei Sachen vor. Das erste, die Klage vorher. Die ist berechtigt und die ist wichtig. Klage hat ihren Platz bei Gott. Wir dürfen bei Gott abladen und klagen. Und das zweite, die Bitte kommt wirklich aus dem Herzen. Das ist kein schnell hingeworfenes Stoßgebet. Sondern hier meint das jemand wirklich ernst mit Gott. Der nächste Vers ist schwer zu übersetzen. Luther schreibt im nächsten Vers auch was von Einhörnern. Könnt ihr gerne zu Hause mal lesen. Das scheint wirklich schwer zu sein. Im spanischen Bibeltext, der mir vorlag, da fehlt der Satz komplett. Deshalb habe ich nur den deutschen Teil ins Spanische übersetzt oder übersetzen lassen. Du hast mich erhört. Endlich, hier ist die Erlösung, hier ist das Erhören. Gott hat reagiert. Und wir erfahren nicht, was passiert ist. Wir erfahren auch nicht, wie Gott geholfen hat. Was wir aber erfahren, ist die Auswirkungen. Wir lesen im Folgenden die Auswirkungen. Denn der Charakter des Psalms, der ändert sich ab hier komplett. In zweierlei Hinsicht. Vorher lag der Blick eigentlich nur auf dem Beter selbst. Fast in jeder Zeile kommt ein Ich, ein Mir, ein Mich, ein Mein. Ab jetzt geht es um Gott. Ab jetzt steht Gott im Fokus. Und das Zweite, das Lied wird von einem Klagelied zu einem Lobpreislied. Ab Vers 23. Meinen Brüdern will ich deinen Namen verkünden und dich vor der ganzen Gemeinde ehren. Lobt den Herrn alle, die ihn fürchten. Ehrt ihn, ihr Nachkommen Jakobs. Erweist ihm Ehrfurcht, ihr Nachkommen Israels. Denn er hat die Augen nicht vor dem Leid des Bedürftigen verschlossen. Er hat sich nicht abgewandt, sondern hat seine Hilferufe gehört. Dich will ich loben vor der ganzen Gemeinde und will meine Versprechen vor allen, die dich anbeten, erfüllen. Die Armen sollen essen und satt werden und alle, die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll für immer leben. Ja, Gott ist zu loben. Wir lesen hier den Dank, den Lobpreis des Beters. Dem geht richtig das Herz auf. Das sprudelt. So sehr, dass es sich wiederholt. Und es geht noch weiter. Die ganze Erde wird den Herrn anerkennen und zu ihm zurückkehren. Die Menschen aller Völker werden sich vor ihm verneigen, denn der Herr ist König und er herrscht über die Völker. Die Großen der Erde werden ein Festmahl halten und sich anbetend vor dem Herrn niederwerfen. Auch alle, die in den Staub des Todes sinken, werden vor ihm niederfallen. Alle, die keine Kraft mehr zum Leben haben. Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen. Verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettungstaten. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Und hier passiert was ganz Erstaunliches. Dieser Lobpreis, der wird ausgedehnt auf die ganze Welt. Und das ist außergewöhnlich, weil diese Völker, die anderen Völker, haben mit dem Gott Israels, im damaligen Verständnis jedenfalls, eigentlich gar nichts zu tun. Die Israeliten sagen, unser Gott, unser Gott. Und trotzdem spricht der Beter davon, dass alle Völker, die ganze Welt, Gott anbeten wird. Anbetung der Verstorbenen, Anbetung der zukünftigen Generationen, Anbetung aller. Hier leuchtet schon im Alten Testament, 1000 Jahre vor Jesus, leuchtet auf, was Gott sich von Anfang an gedacht hatte. Nicht nur Israel, sondern die ganze Welt. Wir können das auch an verschiedenen Stellen im Neuen Testament nachlesen. Und hier schließt sich der Kreis. Jesus zitiert am Kreuz diesen Psalm, Psalm 22. In dem Moment, als er die Voraussetzung dafür schafft, die Voraussetzung dafür, dass alle Menschen aller Zeiten die Chance haben, Gott zu begegnen. Im Augenblick seines Todes zitiert Jesus dieses Versprechen Gottes. Für mich ist Karfreitag deshalb nicht ein Tag der Trauer, sondern das ist eigentlich mein wichtigster Feiertag, der Tag der Dankbarkeit. Ein Tag der Hoffnung, eigentlich ein Tag des Lobpreises. Vielleicht hat Jesus wirklich Gottverlassenheit gefühlt am Kreuz. Aber dort bleibt es nicht stehen. Sein letztes Wort ist, es ist vollbracht. Und das ist auch das letzte Wort des Psalms 22. Das war Jesu Bekenntnis zu Gott. Zu Gott, dem Vater, in seinem tiefsten Tiefpunkt. Jesus war nicht allein. Gott hing dort am Kreuz. Ganz Mensch, ganz Gott. Was nehmen wir mit? Das habe ich jetzt wahrscheinlich ungefähr schon 30 Mal gesagt. Jesus zitiert am Kreuz Psalm 22. Den Anfang und damit den ganzen Psalm. Dieser Psalm weist in einigen Punkten schon auf die Kreuzigung hin. Wir könnten uns mitnehmen, Klage hat einen Platz bei Gott. Gott als Ansprechpartner in Angst und Verlassenheit, trotzdem und doch. Drittens, die Geschichte bzw. die Erinnerung als Stütze für Vertrauen auf Gott. Wir sollten uns aber auch mitnehmen, keine Garantie. Selbst wenn wir von Kind auf mit Gott zu tun hatten, gibt es keine Garantie für ein sorgenfreies Leben. Wir haben übrigens auch keine Garantie, dass wir das Gleiche erleben dürfen wie der Psalmbeter. Der Psalmbeter konnte von einer Rettung berichten. Auch dafür haben wir nirgends eine Garantie. Aber falls du das erleben darfst, würde ich dich gerne herausfordern, über Folgendes nachzudenken. Hast du schon erlebt oder erlebst du es vielleicht, dass du nicht von Gott schweigen kannst, sondern das dann allen erzählen möchtest, so wie es dem Psalmbeter ging? Der konnte nicht stillhalten und wollte allen davon berichten. Erleben wir das noch? Dem Beter ging das so. Karfreitag als Tag der Hoffnung. Ich würde kurz beten. Vater, ich danke dir für das, was wir in deinem Wort lesen können. Ich danke dir für diesen 3000 Jahre alten Psalm, der uns heute noch ein Vorbild im Gebet sein darf. Bei dir hat Klage einen Platz, danke dafür. Bei dir hat Lobpreis einen Platz, danke dafür. Ich bitte dich, dass die Worte, die dir wichtig sind, uns im Gedächtnis bleiben und dass die Worte, die unwichtig sind, einfach wieder vergessen werden von dem, was ich gesagt habe. Dass das, was dir wichtig ist, uns begleitet. In den Tag, in die nächste Woche. Amen.